Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone. Hallo.
Hallo und ich sitze gegenüber vom Simon, genauso wie immer.
Ja, wir haben heute wieder ein paar ganz tolle Spiele im Gepäck und ich würde mal wetten, dass die Spiele wieder sehr ungewöhnlich sind. Ja, also wir sind wieder tiefer in den Stichspielsumpf abgedriftet.
Und wir sind nie aufgetaucht, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und bin gerade in wilden Importieren und habe heute eins der Stichspiele des Jahres für mich mitgebracht. Genauso habe ich einen Absacker-Geheimtipp, würde ich sagen, zumindest aus meiner Sicht, mit einem Mancala-Mechanismus.
Ja, reden wir ja gleich drüber.
Wir haben epische Piratenschlachten im 4X-Style mit Cardcrafting. Und wir haben ein Spiel, was uns ziemlich unterwältigt hat.
Ja.
Was zu der Messe durch diverse Instanzen etwas gehypt war, wo ich allerdings den Hype nicht so ganz verstehe. Das alles erfahrt ihr heute in der Folge. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, was besprechen wir denn da eigentlich? Wir haben natürlich für euch die Kapitelmarken in diesem Podcast immer verfügbar. Ich habe tatsächlich jetzt letztens noch eine Nachricht bekommen, wo jemand die Bilder nicht zuordnen konnte zu den Spielen oder das nicht während des Hörens mitschreiben konnte. Und da kann ich euch den Tipp geben, guckt mal einfach in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr nämlich alle Boardgame-Geek-Links. Für alle Spiele, die wir hier besprechen, das sind heute ja nur 4.
Wow.
Und da könnt ihr einfach draufklicken, könnt euch nochmal selber ein paar mehr Bilder anschauen. Wenn ihr nur unsere handcrafted Bilder sehen wollt, dann guckt ihr bei uns bei Instagram gerne vorbei unter dem Kanal Lieblingsgegner. Auch der unten verlinkt, genauso wie die E-Mail, falls ihr uns eine Nachricht mal schreiben wollt zu irgendetwas, wie auch immer. Wir freuen uns immer.
Bei Instagram wahrscheinlich dann auch in der Reihenfolge, in der sie im Podcast vorkommen.
Ungefähr. Manchmal sortiere ich auch nach Dramaturgie.
Aha.
Oder was am besten aussieht. Da bin ich ja auch das Auge ist mit.
Na gut.
Ich glaube, das Auge ist mit ist auch ein guter Hint für den ersten Titel, den wir heute besprechen. Und das ist ein Spiel, da habe ich sehr, sehr lange drauf gewartet, bis wir das endlich bekommen haben. Und die Rede ist natürlich von John DeClair's Dead Reckoning. Worum geht es im Dead Reckoning? Es ist ein 4X-Spiel mit Card-Crafting-Mechanismus im Piraten-Setting, Simone.
Genau, wir spielen jeder unsere eigene Piraten-Crew und wir machen Piratendinge. Wir gehen auf Raubzug, wir versuchen Inseln einzunehmen, wir versuchen massig Gold zu machen, indem wir auf den Inseln produzieren oder möglicherweise
Schutzgeld eintreiben oder so.
Ja,
wer weiß, was wir da tun.
Wer weiß. Oder indem wir Handelsschiffe überfallen. Wir versuchen Karten für unser Deck quasi zu kaufen, indem wir Fässer zahlen. Wir versuchen, unser Deck zu verbessern. Wir versuchen, Gegner fertig zu machen und unsere Inseln auch zu verbessern, damit die Gegner die nicht so leicht einnehmen können. Und wir versuchen, so eine Art Errungenschaften zu erreichen.
Ähnlich wie in Scythe.
Genau, und wer 4 Errungenschaften erreicht hat, beendet das Spiel. Und am Ende wird gezählt, wer die meisten Siegpunkte erlangt hat in seinem Piratenleben und wer eben der berühmt-berüchtigste Pirat geworden ist.
Genau, also man kann sagen, es ist ein Deckbuilding-Spiel, ohne wirklich ein Deckbuilding zu sein, denn es ist ein Card-Crafting-Spiel. Das Interessante ist, wir haben von vornherein eine feste Menge an Karten, nämlich 12 Stück. Und verbessern diese aber im Laufe des Spiels. Das kennen wir ja aus Spielen von John DeClair. Ich bin ja ein Riesenfan von dem Solospiel Unstoppable. An der Stelle nochmal erwähnt, ich finde, das ist das beste Solospiel ever, weil man nicht nur sich selbst, sondern auch immer die Gegner mit verbessert. Das ist unfassbar stark. Aber er hat auch Custom Heroes hatte er gemacht. Das hatten wir mal gespielt. Hat uns nicht so überzeugt. Edge of Darkness im Podcast ja auch schon als Cardcrafting-Spiel besprochen. Und Mystic Lands war, glaube ich, so das erste, beziehungsweise Mystic Vale. Mystic Lands jetzt quasi eine Art Reboot der Serie, die ich auch bei Kickstarter tatsächlich unterstütze. Wobei mir bei uns beiden Mystic Vale damals gar nicht so gefallen hatte. Nee. Wir hatten das, ne?
Ja, wir hatten das, aber wir hatten es auch nicht lange. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert, dass du da das unterstützt.
Ja, einfach weil ich wissen will, was John DeClair noch macht. Es war so eine Phase, wo ich gedacht habe, John DeClair hat schon ein gutes Händchen für diesen Mechanismus. Und wir hatten es ja bei Edge of Darkness beschrieben. Es ist ein Mechanismus, der viel Potenzial hat, der aber bei Edge of Darkness unserer Meinung nach nicht vollends ausgeschöpft ist. Das ist kein perfektes Spiel, auch von der Abwechslung, naja. Und ich würde sagen, mit Dead Reckoning hat er wirklich eine ordentliche Schippe oben drauf gelegt, kann man sagen, oder?
Ja, finde ich auch. Und ich finde, dass tatsächlich das Card Crafting an sich ist ja, je nachdem, wie man das Spiel spielt, nicht mal unbedingt das Hauptaugenmerk,
überhaupt
wie man seine
nicht.
Karten verbessert. Ja. Denn wir haben zwei Möglichkeiten, unsere Karten zu verbessern. Wir haben jetzt zum Beispiel, dass die Karten stellen die verschiedenen Crewmitglieder dar. Da haben wir zum Beispiel den Kapitän. Und der ist am Anfang auf Stufe 1 und hat ganz unten im Bereich seine Fähigkeit aufgedruckt. Und wir können im Verlauf des Spiels eben über die Ozeane reisen und Karten-Upgrades sammeln, die uns beispielsweise weitere Symbole oder kleinere Effekte hinzufügen zum Kapitän. Wir können aber auch zu Beginn jeder Runde, beziehungsweise zwischen den Runden, dürfen wir immer eine Karte auf unserer Hand upgraden und die Stufe der Karte erhöhen. Jede Karte hat 4 Stufen. Das heißt, ich kann den Kapitän an sich auch verbessern und den quasi so zusätzlich aufstufen zu diesen Karten-Upgrades dazu.
Ja.
Und das ist tatsächlich das Hauptaugenmerk, finde ich, wo man sich da nochmal ein bisschen mehr Gedanken macht. Und diese Karten-Upgrades, die man erwerben kann, sind so ein bisschen so nice to have zusätzlich.
Ja, würde ich auch sagen. Also klar, die sind in unterschiedlichen Stufen, je nachdem, wie weit man rausschippert. Aber die sind jetzt auch nicht so total stark. Also die sind immer schwächer eigentlich, als wenn man die Karte aufgewertet hätte, fast, würde ich sagen. Also klar, es gibt Ausnahmen, gerade wenn man irgendwie ein Handelsschiff besiegt. Aber insgesamt sind die deutlich stärker. Und sie sind vor allen Dingen auch für den Playstyle super relevant. Simone hat es ja eben auch schon erwähnt, dass es eben diese Achievements geht, auf die wir spielen wollen. Ähnlich wie wir es bei Scythe kennen, müssen wir einfach gucken, welche können wir realistisch erfüllen. Da gibt es eins zum Beispiel, das kann man relativ am Anfang claimen, wenn man eine gewisse Anzahl an Feldern erkundet, weil alles ist noch im Nebel, wir wissen nicht, wo liegt denn eigentlich was. Das wäre ein Achievement. Aber auch ein Schiff zu versenken wäre ein Achievement. Oder ein Schiff zu beschädigen, Kampf zu gewinnen. Und Inselkontrolle, also da ist alles möglich. Du kannst auch das Spiel gewinnen, ohne einen einzigen Kampf geführt zu haben, überhaupt.
Mhm.
Das ist möglich.
Ja.
Generell ist das Kampfsystem, finde ich, total schön, denn wir werfen Würfel in Anzahl unserer Stärke quasi in so einen Schiffsturm.
In so ein Piratenschiff, genau.
Und ähnlich, wie wir es auch schon bei Edge of Darkness kennen, rollen die Würfel irgendwo hin und lösen etwas aus. Bei Edge of Darkness war es ja relativ übersichtlich, weil eigentlich nur geguckt wurde, ist jetzt irgendwie eine Mehrheit da oder nicht. Und hier ist es wirklich so, da sind ganz viele kleine Aktionssachen, auch wer den Kampf gewinnt. Und die sind alle so abgedruckt in so Einkerbungen im Dual-Layer-System. Und je nachdem, wo die hinkommen, werden die Sachen halt ausgelöst. Und das ist sehr raffiniert gemacht. Das ist vor allen Dingen spannend, weil du nicht weißt, selbst wenn du gegen ein schwächeres Schiff kämpfst, bist du jetzt die Person, die nachher den Kampf gewinnt. Du weißt es nicht.
Genau, das kann durchaus passieren. Es gibt da zum Beispiel den Explosionseffekt. Da darf man dann einen Würfel direkt mit einem weiteren zusammen nochmal reinwerfen. Und so kann sich das natürlich ziemlich hochsteigern, wie viele Würfel man dann da plötzlich liegen hat, obwohl man gar nicht so stark ist eigentlich. Und man wird eigentlich immer so ein bisschen belohnt, weil man da relativ viel plündern kann und Gold und Fässer bekommt.
Mhm.
Man kann direkt Schaden machen und dafür sorgen, dass ein anderes Schiff untergeht und eben den Kampf gewinnen, je nachdem, wer wie bei den Kronen gelandet ist.
Genau.
Und das finde ich auch ganz spannend, dass da dann doch so ein bisschen so ein Glückselement mit drin ist und man auch als unterlegene Person durchaus mal siegen kann oder halt auch nicht.
Ja.
Wie bei uns beim letzten Mal.
Und ich finde, es wird ja auch nicht so unfassbar viel gekämpft, weil du kannst nur unter bestimmten Bedingungen kämpfen. Du kannst nicht sagen, ich greife jetzt mal dieses Schiff an, dann bräuchtest du schon eine Piratenflagge auf deinen Karten. Dafür müsstest du aber Karten abgegradet haben, um überhaupt jemanden, der überhaupt gar nicht kämpfen will, angreifen zu können. Du kannst aber auch Inseln angreifen, die sind aber enorm stark, wenn sie abgegradet sind von den Spielern. Oder du kämpfst gegen ein Schiff, was im Piratenmodus selber ist, und da musst du auch gegen das Schiff kämpfen. Es ist also immer sehr punktuell, gegen wen du kämpfst, und immer auch relativ, ich will jetzt nicht sagen predictable, aber es ist jetzt nicht so, dass man jeden Zug angegriffen wird und denkt, oh nee, was soll das denn jetzt schon wieder und so, sondern es ist relativ übersichtlich. Und generell schätze ich an diesem Spiel sehr, dass es dieses Sandbox-System hat, dass du auf verschiedene Art und Weisen das Spiel spielen kannst. Und es kommt natürlich auch darauf an, welche Karten hast du in welcher Reihenfolge auch von Anfang an vielleicht schon auf der Hand. Welche Sachen kannst du eher pushen? Was möchtest du tun? Du kannst einfach ganz unterschiedlich spielen.
Das finde ich auf jeden Fall auch interessant. Auch gerade den Punkt, den du gerade genannt hast, du musst nicht immer kämpfen. Finde ich ganz, ganz schön, weil man dann eben auch das Gefühl hat, man kann so, wenn man jetzt viele Sachen auf seinem Schiff hat, die man eigentlich so in den Hafen zurückbringen möchte, wenn man gerade viel Gold hat, dann man kann Kämpfen auch ganz gut aus dem Weg gehen. Man kann sich da ganz gut fernhalten. Und genauso gut hat man aber auch immer die Möglichkeit, eben die Handelsschiffe anzugreifen, um da vielleicht nochmal ein paar besondere Belohnungen zu bekommen. Und wenn man den Kampf gegen die Handelsschiffe verliert, kriegt man ja auch eine Belohnung.
Genau, da
also so eine halbe
gute
Belohnung.
Ich finde die gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, du kriegst Schaden, aber du kriegst halt auch eine Belohnung.
Ja, genau. Dazu muss man sagen, jetzt haben wir ja schon die meisten Elemente des 4X abgehandelt, aber es ist auch möglich, dass man allerdings nur durch Upgrades unserer Crew nachher auch sein Schiff noch verbessern kann. Da bin ich in unserer zweiten Partie draufgegangen. In der dritten zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich glaube, da hatten wir beide, ein einziges Teil insgesamt.
Ja.
Also es zeigt einfach, wie unterschiedlich die Partien laufen. Ich habe das Ding ja auch schon mal zu viert gespielt und muss sagen, dass mich das damals eher abgeschreckt hatte. Warum? Weil die Runde extrem lange gedauert hat. Ja, ich habe hier in meine Tracking-App geschaut, 3:40 hat damals die Partie gedauert.
Das
und das ist einfach
lang.
Sehr, sehr lang. Es lag sicherlich auch daran, dass manche Mitspielerinnen hier etwas, nachdenkanfällig waren. Allerdings würde ich sagen, das Spiel gewinnt, glaube ich, zu viert nicht unbedingt noch so stark dazu. Ich glaube, zu dritt wird es optimal sein, weil dann faltet man sich immer wieder untereinander. Aber ich finde es erstaunlich interessant auch zu zweit, weil du immer diese direkte Konfrontation auch auf den Inseln hast.
Und ich glaube, zu dritt ist das eigentlich ganz cool, wenn zwei sich da gerade hier gefightet haben und beide ziemlich am Ende sind und der dritte kommt dann da an und schnetzelt die dann noch zu Ende weg. Und mischt sich da quasi noch ein. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das ziemlich lustig wird.
Weil ich werde es unbedingt ausprobieren zu dritt, ja.
Die Anzahl an Ozeanplättchen, die wir quasi insgesamt erkunden können, die bleibt auch gleich. Ich glaube, das Verhältnis von Insel zu leeren Plättchen ist ein bisschen anders. Und ich glaube, da gewinnt das Spiel dann schon, wenn nochmal da so ein bisschen mehr los ist auf der Map. Aber ich kann verstehen, wenn du sagst, zu viert ist zu viel.
Es dauert einfach sehr lange, ne? Wir haben jetzt in unseren Partien so eine Stunde 15 gebraucht. Aber zu viert 3:40 würde ich jetzt nicht nochmal fühlen wollen.
Ja.
Aber ich glaube, in einer anderen Konstellation kriegt man das auch in 2,5-3 Stunden gespielt. Aber es ist halt schon ein großes Spiel, was man auf den Tisch bringt. Ich finde es aber interaktiv genug dafür. Also ich würde es auch zu viert spielen. So ist nicht. Ich glaube, nur zu dritt ist es wahrscheinlich am besten.
Ja, und wir haben ja bisher nur das Grundspiel gespielt.
Ja.
Wir haben jetzt noch die Erweiterung. Der Simon hat auch hier keine Kosten und Mühen gescheut, dann doch nochmal ein Komplettpaket quasi zu erwerben.
Ja, es waren schon alle geschockt, dass ich es wieder verkaufe. Und da habe ich gesagt, nee Leute, alles gut. Ich habe mir gerade ein All-In geholt.
Genau. Und da bin ich dann mal gespannt, was da noch so reinkommt. Das sah nämlich ganz cool aus.
Ich habe auch da Bock morgen drauf, weil da ist ja Saga-Erweiterungen, wo du quasi so eine Mini-Kampagne spielst, womit du Karten und so weiter erst freischaltest, nach und nach für das Spiel. Und das finde ich ein ganz interessantes Konzept. Quasi so eine Art Green Legacy, aber so, dass man es danach, also das Ziel ist es, durchzuhaben und dann das richtige Spiel zu haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, sehr cool.
Bin ich sehr gespannt drauf, freue mich da auch drauf. Ich glaube, uns fehlt jetzt nur noch die von diesem Jahr, aber ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Content. Generell zum Material ist halt ein Kickstarter gewesen, der nicht groß irgendwie jetzt einen deutschen Verlag zum Beispiel gefunden hat. Ich meine, das hätte AEG selber auch übersetzt gehabt. Und das ganze Spiel hat ein tolles Material, muss man einfach so sagen. Die Schiffe sehen cool aus. Man kann an dem Schiff diese Piratenflagge noch dran platzieren. Wir haben tolles Material, auch an Materialien. Wir haben so eine Schatztruhe vor uns, wo wir die Münzen reintun können. Wir haben Holzfässer. Also generell ganz, ganz tolles Material, auch die Sleeves. Also ich liebe das Artwork von diesem Spiel. Es ist von Ein und Tool. Ich glaube, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, der ja auch, ich sag mal, die ganzen Lacerdas beispielsweise illustriert hat und ja eher für die Eurogames bekannt ist. Aber er ist halt für seine tolle Ikonografie auch bekannt und das zieht sich auch wieder durch dieses Spiel hier durch. Ich muss irgendwo nochmal nachschauen, was heißt denn jetzt diese Karte eigentlich, sondern es ist eigentlich alles sofort ersichtlich. Ne? Mhm. Es gibt wenig Symbole, die sind alle sehr klar. Und das schätze ich immer an ihm sehr. Ich finde aber auch, dass das Spiel sonst super cool aussieht. Und es hat durch diesen Reiz, dass am Anfang nicht alles aufgedeckt ist, es hat so was Abenteuermäßiges und es passt perfekt in dieses Piratensetting einfach.
Ja, man möchte direkt über die Meere schippern und alles erkunden. Und das Artwork gefällt mir auch, die Ikonografie auch. Finde ich ja auch immer ganz schön, wenn man da nicht so viel blättern muss und ja. So viel in der Anleitung gucken muss. Das finde ich ja sonst immer ein bisschen nervig, wenn das anders der Fall ist.
Ja, und das Cardcrafting ist natürlich auch super gelöst. Also wir haben tolle bedruckte Sleeves für die Main-Karten und haben dann Transparente, die wir da reinstecken. Und das ist zu jedem Zeitpunkt super bedienbar. Klar, die sind unterschiedlich dick. Das steht auch in der Anleitung drin. Man darf jetzt nicht
genau, die so mischen, ja, dass man seine beste Karte gleich als nächstes, ja, zieht.
Aber es gibt sehr viele taktische Möglichkeiten in diesem Spiel. In unserer letzten Partie zum Beispiel hatte ich ja ganz viele Inseln, womit ich quasi mein Handkartenlimit erhöht hatte und hatte dann am Ende so einen Monsterzug mit 7 Karten statt 4, die wir sonst haben.
Das wirkte auch sehr unfair.
Und das war richtig gut. Also das hat richtig Bock gemacht. Generell, sehr schönes Spiel, ultra schwer dran zu kommen. Spielt das mal irgendwo erstmal mit, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Bevor ihr euch da so investet und dann irgendeins für teuer Geld ersteht.
Ich möchte da auch ganz klar sagen, diese Preise, die dafür teilweise bei Boardgame Geek oder so aufgerufen sind, das ist horrend. Und das ist, bezahle ich auch nicht, ja. Ich habe jetzt für den All-In einen fairen Preis bezahlt, habe unter 100 für das Grundspiel damals bezahlt und habe es auch unter 100 wieder verkauft. Und ich finde, man sollte die Preise nicht in diese Höhe treiben, wo man für ein Grundspiel 200 Euro verlangt.
Boah,
also
das ist schon viel.
Ist bei dem Spiel sehr unverhältnismäßig und ja, finde ich immer ein bisschen unsympathisch. Nichtsdestotrotz, schönes Spiel und wer weiß, vielleicht hat es ja bei euch jemand. Denn das ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist auch wieder so ein bisschen, ist unique und wir sind ja gar nicht so viel Ex-Profis, ne? Wir haben ja nur eine Handvoll gespielt, aber das finde ich passt sogar thematisch auch richtig gut da rein.
Ja, auf jeden Fall.
Und zu zweit würdest du auch sagen, es macht zu zweit dir Bock.
Ja.
Ist ja cool zu zweit. Das ist klar, man weiß, es ist zu dritt besser, wie bei so vielen Spielen, aber es macht trotzdem Spaß zu zweit. Wenn man sich dann wieder die Insel wegschnappt von dem anderen oder den anderen gerade überfällt, das macht schon sehr Bock.
Ich weiß nicht, das war beim letzten Mal schon echt fies.
Ja, so ist das hier bei Lieblingsgegnern, natürlich, klar. Dann machen wir doch mit einem nächsten Spiel weiter, wovon ich mehr als überzeugt bin. Und das nennt sich Antikes. Und Antikes hat eine sehr traurige Geschichte erstmal, denn es ist ein Spiel, was ich bezahlt hatte als Vorbestellung auf der Messe. Und dann kam ich zu dem Stand von Pythagoras Games, oder so heißen die zumindest, Pythagoras, und wollte mein Spiel abholen. Und sie hatten aber nur Oliva da, was wir noch nicht gespielt hatten. Und sie sagten, ja, es tut ihnen total leid, aber die Spiele sind nicht rechtzeitig erschienen. Jetzt hatte ich aber ja das Spiel bezahlt. Und jetzt könnte man sich überlegen, was so andere Verlage dann abziehen würden vielleicht. In dem Fall war es so, dass sie gesagt haben, wir bekommen das Spiel nächste Woche. Hast du die Rechnungsinformationen hinterlegt? Richtig, mit richtiger Adresse und so. Dann brauchst du nichts weiter machen. Wir schicken dir das für umme nach Hause. Und ich muss sagen, auch wenn das sich so plausibel anhört, das ist ja ein großes Invest auch von einem Verlag. Und es tat mir in dem Moment, wurde mir so, schwang es so um, dass ich dachte, boah, was für eine Scheiße für diesen Verlag. Es tut mir total leid. Die hätten das Ding hier verkaufen können. Die haben damit gerechnet. Die haben jetzt mehr Ausgaben für den Versand. Ich glaube, die kamen aus Portugal oder Spanien. Also es ist wirklich auch jetzt kein Versand, wo man sagt, ja, Portugal, genau. Es ist jetzt kein Versand, wo man sagt, okay, Peanuts, für 5 Euro schicke ich dir das mal rüber. Irgendwie auch ein bisschen schade. Aber das gehört leider irgendwie ja auch im Moment zur Messe dazu, dass manche Sachen nicht pünktlich kommen.
Ja, das war auf jeden Fall sehr schade allgemein auf der Messe, das dann so zu sehen, wenn da die Spiele gefehlt haben.
So, jetzt aber zum Spiel. Das Spiel ist für mich ein absolutes Highlight im Absacker-Bereich. Ich sage euch auch gleich, in welchem Bereich. Denn es erinnert sehr stark an Splendor Duel, finde ich. Es hat eine Auslage von einem 4x4 Raster und wir dürfen uns immer eine Reihe oder eine Spalte nehmen.
Und das sind so Museumsstücke.
Genau, generell so Statuen, ist vielleicht thematisch Gemälde, wichtig, ja.
Antiquitäten.
Antiquitäten, die wir aber in Ausstellungen stellen wollen nachher und an Museen verleihen, könnte man sagen.
Genau,
ne?
Ja, das ist auch so das Spiel.
Genau, wir nehmen uns also Steine oder geben schon bereits erspielte Sachen aus, um die an Museen zu verschicken. Jedenfalls erstmal die Steine, die wir nehmen, da müssen wir die erste Entscheidung treffen. In welchen unserer Lagerräume tun wir es rein? In den kleinen, ja, der hat nur Platz für 6 Steine, hat auch keinen Bonuseffekt. Oder den zweitgrößten, bei dem haben wir einen Bonuseffekt, dass wir uns noch einen Stein zusätzlich nehmen können, je nach Ablagestapel.
Oder einen Stein aus unserem Tresor.
Oder einen Stein aus unserem Tresor, wo überzählige Steine reinkommen, die wir nicht platzieren können.
Und die am Ende des Spiels Minuspunkte geben.
Genau. Oder wir tun es in den großen Raum, da passen sogar 8 rein und wir dürfen da noch eine Bonusaktion machen. Jetzt fragt ihr euch, warum ist das denn jetzt überhaupt schlimm? So, weil dann tue ich es doch immer in den großen Raum, ist doch entspannt.
Ja, da kommt denn dann der Mankala-Mechanismus ins Spiel, der, ja, ich sag mal, sehr reduziert Mankala-Mechanismus ist.
Ja, würde ich auch sagen.
Wenn wir unsere Ausstellungsstücke zu einer Sammlung vereinen wollen, wir haben quasi immer Karten ausliegen in der Auslage. Da steht dann zum Beispiel, wir brauchen eine blaue Kette, wir brauchen eine rote, ich glaube, rot sind die Gemälde und wir brauchen so eine Büste. Das sind die grünen. Und die müssen wir aus unserem Lagerraum ja quasi erstmal wieder rausholen. Und das machen wir, indem wir alle Steine nehmen, die in unserem Lagerraum liegen und dann durch den nächsten Lagerraum tragen.
Und da lassen wir einen Stein fallen, wie im Mankala-Mechanismus übrig.
Genau. Dann gehen wir wieder in den nächsten Lagerraum und lassen auch dort einen Stein fallen. Und dann haben wir es geschafft und können aus diesen übrig gebliebenen Steinen eine Sammlung bilden oder auch mehrere Sammlungen.
Genau.
Und wenn wir da eben nicht alle verarbeiten können, alle Steine, landen die übrigen im Tresor, weil wir wollen nicht wieder ganz nach hinten ins Lager laufen.
Du erklärst das sehr schön thematisch.
Ja, habe ich mir jetzt gerade so überlegt.
Das heißt, wenn ihr die Sachen ins gelbe Lager, in das kleine Lager tut, dann könnt ihr damit alle Steine verwenden. Das heißt, wenn ihr wisst, ich will genau die Steine verwenden für die Sammlung und möchte nicht irgendwie Zwischensteps machen, wo ich dann Sachen ablege, sondern möchte im nächsten Zug direkt die Sachen verwenden, dann legt ihr es ins kleine Lager und ihr werdet keinen Stein irgendwo in ein anderes Lager legen müssen. Oder ihr tut es ins große und bereitet damit andere Sachen vor, so wie es die klugen Menschen tun. Das Spiel geht dann weiter, dass wir eben diese kleinen Ausstellungen haben. Und diese müssen wir dann wieder aufgeben, um es an Museen quasi zu verleihen. Und das ist eigentlich auch das gesamte Spiel. Also wir tauschen tatsächlich die Sachen, die wir uns erspielen mit diesem Mankala-Mechanismus, wieder ein in Aufträge, könnte man sagen, übersetzt.
Genau, und die tauschen wir wiederum dann wieder in Museumsausstellungen ein.
Nee, das sind ja dann schon die Museumsausstellungen.
Nee, die Museumsausstellungen sind die am Ende. Das sind die Sammlungen.
Genau, wir aber die Sammlungen. Die Sammlungen kriegen wir ja durch den Mankala-Mechanismus. Du warst einen Step zurück, macht aber nichts.
Egal.
Jedenfalls Spiel hat auch noch ein paar kleine Bonusziele immer wieder offen ausliegen. Da geht es zum Beispiel darum, du kriegst 2 Punkte für jedes Museum, was eine Farbe Rot in der Flagge hat, oder wer hat am meisten von den Gemälden nachher ausgeliefert oder in seiner Sammlung. Also gibt es so die ganz basic Sachen. Und das ist eigentlich auch schon das Spiel. Es geht relativ schnell vorbei, nämlich wenn jemand 5 Museen beliefert hat. Und das ist das Spiel. Warum finde ich das jetzt so gut? Ich finde tatsächlich, dass die Züge eine deutlich höhere Relevanz haben als bei Splendor Duel. Das hatten wir in der letzten Folge besprochen, dass das in der Nische, dass wir da nicht so die Zielgruppe sind. Ich habe das Gefühl, das ist mehr uns als Zielgruppe.
Und ich glaube, das liegt daran, dass du eben diesen doppelten Schritt quasi hast. Von einzelnen Antiquitäten zu Sammlungen, zu Museumsausstellungen. Ja. Und nicht eben nur von, ich sammle mir die Steine und hole mir dann eine Karte. Mhm. Ne? Also dadurch, dass du diesen dritten Schritt noch hast. Und da musst du ja dann auch drauf achten, dein Museum möchte zum Beispiel 2 blaue Ketten haben. Und du hast dann aber zum Beispiel Sammlungen, da hast du eine blaue Kette und auf der anderen Karte, wo du eine blaue Kette hast, du noch ganz, ganz viele andere Sachen drauf, die dann alle verschwendet sind, die verfallen.
Außer du erfüllst die Sachen auf einmal. Und ich glaube, das ist viel mehr der Mechanismus, der sich bei Splendor Duel.
Nee, nicht du erfüllst die Sachen auf einmal, das war dein Sondereffekt bei der einen Figur. Die sind wirklich weg.
Ja, stimmt.
Ja, es gibt nämlich
mehrere auf einmal erfüllen.
Genau, aber nicht mit einer Sammlung. Die kannst du nicht auseinanderreißen.
Trotzdem, ich sag mal, der Step, dass du Sachen dir kaufst mit diesen Steinen und du kriegst ein dauerhaftes Ding, womit du wieder mehr kaufen kannst, das ist ja bei Splendor Duel der Gag. Und das, worum sich das ganze Spiel dreht, sich eine gute kleine Mini-Engine aufzubauen. Die Mini-Engine hast du hier natürlich nur vorübergehend. Aber was ich viel interessanter finde, ist dieser Mechanismus. Wo lege ich was rein? Und wie plane ich die Sachen schon 3 Züge im Voraus? Auf welches? Ich muss dazu sagen, diese Aufträge von den Museen, die wechseln auch durch. Und die werden unten lukrativ. Wenn wir die kurz vor knapp erfüllen, dann kriegt man auch Bonus-Siegpunkte. Und du kannst natürlich von vornherein gucken, auf dieses Museum spiele ich und auf dieses könnte ich spielen. Und das könnte lukrativ werden. Und ich finde, dass die Gedankengänge da durchaus tief werden können.
Und ich finde, da ist dann auch die Schwierigkeit dabei, denn du planst dann vielleicht 3 Züge im Voraus, auf welches Museum du gehen möchtest. Und der andere hat aber die ganze Zeit die Chance, dir das vorher schon wegzuschnappen, weil man einfach so lange braucht, um da darauf hinzuarbeiten.
Aber da gäbe es ja die Lösung, die du das letzte Mal ignoriert hast, dass zum Beispiel du dir mit der Bonusaktion aus dem großen Saal dir Sachen auch reservieren kannst. Ja, und das Spiel bietet dir schon viele Sachen, nur das Problem ist, das Spiel ist mehr, als du erfüllen kannst. Du musst eigentlich so viel bedenken, dass du auch ein bisschen spekulieren musst.
Und dazu muss ich dann sagen, du kriegst ja diese Bonuseffekte, indem du die Sachen in den einen Lagerraum legst. Und mir fällt das sehr schwer, mit diesen Bonuseffekten zu arbeiten, weil die Ikonografie sowas von unterirdisch ist.
Also das unterirdisch unterschreibe ich jetzt nicht.
Doch, ich finde die furchtbar.
Die ist nicht.
Ich finde die grauenhaft.
Also
die
von den Bonusaktionen ist sie nicht selbsterklärend.
Ja, und das finde ich furchtbar.
Ja, kann ich verstehen, ja.
Vor allem muss man sich ja das vorstellen, das Deck mit diesen Aktionen drauf, das liegt eher bei dir und du siehst es richtig rum. Ich sehe das falsch rum, die Symbole sind relativ klein und dann noch so unintuitiv.
Ja.
Für mich hat das sowas von, ich check da eh nicht, was da gerade liegt. Ich müsste eh noch mal reingucken, das ist mir irgendwie zu blöd.
Ich glaube, generell fehlt
mir so die Motivation, da drauf zu gehen.
Ich finde, es fehlt generell eine Spielerübersicht für die ganzen Symbole, auch für die Zielkarten. Das, finde ich, gehört in so ein Spiel einfach rein, wenn du so viele Symbole hast. Sind ja nicht super viele, aber ich sag mal, gerade die Bonusaktionen, das ist ja auch, stell mal vor, du spielst zu viert und bereitest dich am nächsten Zug vor, musst erstmal jedem die Anleitung rübergeben, finde ich ungelenk. Also ich finde, da bräuchte es eine Spielerübersicht, stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich finde auch die Karten, die Bonuseffekt-Dinger nicht alle, Betonung liegt auf nicht alle, ersichtlich. Ein paar, wenn ich die einmal jetzt gelesen habe, kann ich mir die merken, wie die Reservieraktion zum Beispiel. Aber da gibt es Sachen, selbst wenn ich da jetzt drauf gucke, ich weiß, ich habe die beim letzten Mal gemacht, ich verstehe nicht, warum sie die Ikonografie so gewählt haben, wo du Sachen aus dem Beutel ziehst und du schmeißt einen wieder rein und einen legst du auf das Feld und einen nimmst du dir. Das könnte man ganz anders darstellen, stimme ich dir schon zu. Da ist schon ein bisschen Potenzial liegen gelassen worden.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, wo ich sage, das hat clevere Entscheidungen und immer wieder dieses Vorplanen und eigentlich ist so der Clou zu gucken, wie viele Steine kann ich eigentlich nehmen, um möglichst viel zu erfüllen gleichzeitig bei dem Mancala-Mechanismus. Du kannst ja auch mehrere Sachen auf einmal nehmen und jetzt kommt auch noch die Schwierigkeit oder die Option mit hinein, dass man ja auch noch asymmetrische Fähigkeiten nehmen kann. Und die sind mir tatsächlich mal wieder, endlich nach langer Zeit, mal wieder positiv aufgefallen. Weil es gibt Spiele, wo ich denke, das hat es nun wirklich jetzt überhaupt gar nicht gebraucht. Wir hatten es zuletzt bei Forestry zum Beispiel. Mhm. Und hier denke ich, die sind auch nicht viel komplizierter, aber die ändern deinen Playstyle ja mal vehement. Ne? Also das wenn stimmt. Du plötzlich mit deinen Lagerräumen anders arbeitest oder du zum Museen anders hinschicken kannst, das sind, ich sag mal, zwei Sätze, die aber dein komplettes Spiel auf den Kopf stellen, so ein bisschen.
Ja, finde ich auch interessant. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich finde das Spiel ist nett, aber mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen wie dich.
Ja.
Ja, es geht, also es hat diesen Extra-Step, aber sonst, ja, es geht in die Richtung wie Splendor Duel und der Extra-Step macht es ein bisschen interessanter. Aber nichtsdestotrotz bin ich, glaube ich, nicht so für dieses, ich sammle mir da die Sachen aus der Reihe ein und versuche damit was zu erfüllen. Da weiß ich nicht, das hat mich nicht so gepackt wie dich.
Ja, vielleicht ist das auch so, weil ich jetzt so viel Splendor Duel ja auch gespielt habe. Ne? Nicht, weil ich so total super fand, sondern einfach aus arbeitstechnischen Gründen. Ich überlege auch, ob das für die Altersgruppe überhaupt schon was ist. Na, weil man muss ja bedenken, das ist definitiv eine Schippe komplexer als Splendor Duel. Von den Abläufen her, von den Überlegungen, die du haben musst. Das muss ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Mhm. Weil ich würde wetten darauf, dass das so Leuten schon gefallen würde, die Splendor Duel mögen. Weil es halt diese Einfachheit hat, aber mit einer Komplexität. Vielleicht mögen es die Leute dann doch wieder nicht. Ich kann mich ja in die Splendor Duel Community auch irgendwie nicht hineinversetzen. Ich bin da ja auch nicht so richtig drin. Ne? Also ihr habt gehört, Simone findet es gut, aber nicht so gut wie ich. Und ich bin tatsächlich begeistert. Für mich war das auf jeden Fall eine Überraschung des Jahres, könnte man schon mal sagen. Aber ihr wisst ja, ich bin generell etwas euphorischer.
Das stimmt.
Was ja auch in Ordnung ist. Ihr kennt uns ja jetzt auch ein bisschen und könnt das ja auch einordnen. Aber kommen wir zu einem Spiel, wo wir beide überhaupt gar nicht euphorisch waren, sondern wirklich sehr ernüchtert dargeschaut haben, als wir es gespielt haben. Und die Rede ist von The Last Druids oder auf Französisch, Simone? Le Dernier Druides?
So ungefähr.
Ungefähr? Ich hatte kein Französisch, ich darf das. Oder die letzten Druiden, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Das Ganze ist bei Blue Cocker Games rausgekommen, die ja auch die Welcome To-Reihe gemacht hatten. Und irgendwie ist das ein Spiel, was auf der Liste von vielen Leuten vor der Spielemesse war. Erstmal schöne Grüße an Alex und an Tobi von den Board Game Pirates. Die haben nämlich gesagt, wir sind leider nicht auf der Messe, könnt ihr uns eins mitbringen? Und da haben wir gesagt, ja gut, was ist denn das? Ah ja, okay, I cut your shoes, ich bestelle mir auch eins.
Genau, und so sind wir dann auch in den Genuss gekommen, uns selbst direkt eins mitzukaufen.
Genau.
Und haben überraschenderweise auch direkt noch die deutsche Anleitung mitbekommen.
Ja, genau. Und interessant war, ich hatte mit der Alex letztens noch gesprochen und da sagte sie, die hatte das irgendwie bei Rado gesehen, das ist ein englischsprachiger YouTuber, der wohl sehr vieles auch hypt. Ja, ich verfolgte nur so am Rande, weil die Videos auch immer extrem lange gehen. Je nach Titel gucke ich dann aber doch rein. Und der hatte das wohl irgendwie auf der 1 der Hotness irgendwas Liste oder so. Oder hat sich auf jeden Fall dazu so geäußert, dass es bei vielen Leuten auf den Schirm kam. Und bei der Fair Play war es wohl auch in der Top-Liste drin. Aber worum geht es? Wir bauen Druiden auseinander oder wieder zusammen, könnte man sagen, ne?
Auseinander?
Wir zerlegen die, natürlich.
Doch, stimmt. Gelegentlich zerlegen wir die.
Also gelegentlich ist gut, ist einer der Hauptmechanismen.
Genau. Was machen wir in dem Spiel? Wir decken Karten auf.
Zwei Stück.
Zwei
oder so
Stück.
Viel wie mitspielen, glaube ich. Ne?
Und eigentlich ist der Mechanismus, dass der Gegner dann sagt, welche Karte er denn gerne hätte.
Ja.
Und derjenige, der dran ist, teilt dann die Karten zu. Dazu muss man ehrlich gesagt sagen, wir haben diesen Schritt einfach immer ausgelassen, weil wir dachten,
zu zweit komplett witzlos, ja.
Ist ja irgendwie ein bisschen witzlos. Warum soll ich jetzt meinem Gegner sagen, welche Karte ich gerne hätte?
Ja, vor allen Dingen, da macht man ja auch das Gegenteil. Also dann wäre es ja so eine Art Bluff-Mechanismus, aber das will es ja eigentlich nicht sein, sondern es ist wirklich ernst gemeint. Wir haben es jetzt bisher nur zu zweit gespielt. Es wird auch zu keiner weiteren Partie mehr kommen, Spoiler. Aber ich stelle mir das auch gerade zu viert vor, dass ich dann sage, oh, ich hätte gern die Karte, und dann weiß ich genau, dass Simone diese Karte jemand anderen geben wird.
Ja, aber vielleicht ist das ja dann eben der Gag, dass du dann auf die
dann bluffen,
die du auf gar keinen Fall möchtest.
Aber bluffen ist nicht in der Kategorie oder in den Mechanismen
drin.
Ja,
aber vielleicht ja doch. Vielleicht haben wir es ja einfach nur falsch gespielt.
Auf jeden Fall ist es auch kein I-Cut-You-Choose-Mechanismus, so wie es bei Boardgame-Geek hingeschrieben ist, sondern es ist eher I-Choose-Mechanismus. Ich wähle und du kriegst das andere.
You bluff, I choose.
Naja.
Vielleicht, ja.
Okay.
Jedenfalls kann man dann mit der Karte sie entweder zerlegen, um Ressourcen zu bekommen, in seinen Ressourcenschuppen sozusagen, der begrenzt Platz hat. Oder wir bauen diesen Roboter, beziehungsweise wir reparieren ihn mit den passenden Ressourcen aus unserem Schuppen und bekommen dann am Ende des Spiels Punkte. Wir bekommen manchmal Soforteffekte. Genau.
Ja.
Und versuchen eben bestimmte Roboter oder Droiden zu sammeln. Es gibt auch noch quasi Sonderdroiden, die auslegen, die ein bisschen teurer sind, die wir uns bauen können, die uns dann auch nochmal besonders Punkte geben. Ja,
so ein bisschen wie die Wunder bei Seven Wonders.
Genau, und das machen wir den Stapel durch.
Genau, die werden natürlich auch stärker im Laufe des Spiels, die Ressourcen werden mehr. Aber insgesamt war es das. Es erinnert von den Kategorien der Roboter auch so ein bisschen an Seven Wonders Duel. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ist das sogar von der Farbgebung teilweise inspiriert worden? Denn zum Beispiel die blauen Roboter sind die, die Siegpunkte geben. Die gelben sind die, womit wir mehr Ressourcen bekommen. Wie bei Seven Wonders Duel ist es ja, dass wir da
diese
auch Geld kriegen.
Ja.
Naja, jedenfalls, es gibt verschiedene Arten. Die sind auch ganz interessant, aber das Spiel bleibt super flach. Also
ja,
wirklich sehr flach. Das ist ein, okay, ich habe diese Ressource nicht, die mein Droide jetzt braucht oder die diese beiden Droiden brauchen, dann muss ich wohl einen zerlegen. Okay, ich zerlege einen Droiden. Ich nehme mir die paar Ressourcen. In der nächsten Runde gucke ich wieder, möchte ich das oder nicht? Und insgesamt ist das ein Ressourcen-Hin- und Hergeschubse erstmal, wo man auch jetzt von den Entscheidungen definitiv nicht überwältigt wird. Ja, also häufig ist es komplett obvious, was man machen muss. Am interessantesten sind noch die lila Roboter, dass wenn wir die abwerfen, dann kommen die auf einen aufgedeckten Abwurfstapel und nachher ist jeder Droide oder jeder Roboter von denen so viel wert wie eins oder mehreres plus die im Ablagestapel liegen. Das heißt,
ja,
so eine kleine Spekulationselement noch drin. Das ist noch so am interessantesten. Ansonsten, also ich weiß nicht, es ist super basic, ne? Und auch nicht so, dass ich dachte, okay, da ist jetzt der Aha-Moment dabei. Ich habe es dann auf der Arbeit, nachdem wir es schon ein paar Mal gespielt hatten, nochmal mitgenommen und dachte, ich spiele das mal mit dem Klienten zusammen, der auch immer sonst sich sehr freut darüber, was ich für Spiele mitbringe und bei dem auch Spiele gut ankommen, die vielleicht bei mir sonst gefloppt wären, Stichwort Splendor Duel beispielsweise. Aber auch er sagte mir, und wir haben selten ein Spiel, wo wir nur eine Partie spielen, weil man hat ja auch, sag mal, das Investment gehabt, die Regeln zu lernen, aber er sagte, nee, also hat er jetzt keinen Bock mehr drauf. Und das sagt schon vieles für mich auch aus, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich bin jetzt auch nicht die einzige Person, die das irgendwie gerade so sieht. War für uns irgendwie eine komplette Enttäuschung, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist sehr flach geblieben, wie du das schon gesagt hast. Und selbst wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr mit Blöffen spielt, Nee. Bleibt der Kern des Spiels ja trotzdem der gleiche.
Du kannst doch auch bei dem anderen schauen. Also das hat ja auch nichts mit Bluffen zu tun. Wenn ich sehe, du hast diese Prozessorressource nicht, dann gebe ich dir natürlich den, wo du die Prozessorressource für brauchst, und dann kannst du ihn nicht bauen und weißt, du zerlegst ihn. Also das sind ja keine Entscheidungen. Das ist das Ding. Es gibt dann nicht mehr diese Entscheidungen, sondern du weißt, ich krieg die Karte, ich muss das machen.
Ja, und im Endeffekt denke ich mir dann, es ist mir ja eigentlich auch... In dem Sinne ist es mir meistens völlig egal, was du möchtest. Also es ist nicht mal so, dass ich Interesse daran habe, dir aktiv irgendwie zu schaden, sondern in erster Linie möchte ich, dass ich die Roboter gebaut bekomme, die ich bauen möchte, und die Ressourcen bekomme, die ich bekommen möchte.
Ja.
Und ich sag mal, die Ressourcen sind jetzt nicht so rar, dass das schlimm wäre, wenn du jetzt zum Beispiel zuteilst und mir dann den Roboter gibst, den ich gar nicht gebrauchen kann. Also da wird nicht mein Spiel von kaputt gemacht, sondern dann kriege ich halt vielleicht in dieser Runde eine Batterie und ein Öl und nicht die Mutter, die ich eigentlich haben wollte, dann kriege ich sie halt nächste Runde.
Ja.
Ne? Weißt du, was ich meine? Also das ist nicht so, selbst wenn ich dir jetzt sage, ich will unbedingt den Roboter und du gibst mir den nicht, dann hast du mir damit gar nichts kaputt gemacht.
Ja.
Weil es ist nicht so deep, dass das wirklich eine krasse Auswirkung hätte.
Nee, es ist nicht so deep, wirklich nicht. Das kann man so zusammenfassen. So, wenn jemand da anfängt zu überlegen, dann sagst du auch, nee, ist nicht so deep. Brauchst jetzt nicht stundenlang, das ist relativ...
Ja, aber das ist doch so.
Ist vielleicht ein schönes Einstiegsspiel für Leute, die noch nicht so viel gespielt haben, dann, weil sie dann keine Entscheidung treffen. Nein, ist kein schönes Spiel dafür. Nee, also ich finde, auch wenn man es, und das ist ja auch wieder interessant, es geht ja in eine ähnliche Komplexitätsrichtung dann wieder wie Splendor Duel. Und dann merke ich dann doch, wie gut Splendor Duel eigentlich ist, weil die Abwechslung zwischen den Partien schon auch durch diese unterschiedlichen Siegbedingungen kommt und du ja schon aktiv Entscheidungen triffst, die auch Auswirkungen haben, weil du dem anderen aktiv was wegnimmst, weil du durch die Reservierung Sachen wegnehmen kannst. Und hier ist es einfach sehr, sehr flach.
Wobei ich noch sagen möchte, ich finde, das Spiel ist wirklich schön gestaltet.
Ja,
ne?
Das
also
stimmt.
Das Artwork ist total schön und die Box ist ganz cool. Man hat da alles schön verstaut. Man hat so eine Art Kartenablage in der Box, wo man auch den Nachziehstapel wieder reinlegen kann und ganz gut rankommt. Ich finde, das ist wirklich schön und sehr durchdacht gestaltet. Das muss man da auch mal ein bisschen hervorheben.
Stimme
Wie gesagt, das Artwork finde ich eigentlich auch total schön. Ich finde, diese Droiden sind teilweise wirklich putzig.
Mhm.
Und deswegen ist es halt umso trauriger, dass das Spiel dann halt nicht so überzeugen kann. Weil die restlichen Voraussetzungen wären ja da gewesen.
Absolut. Naja, so ist es halt.
Passiert.
Kommen wir zum letzten Spiel für heute. Und das ist ein Stichspiel. Also für alle Leute, die Stichspiele nicht mögen, dann könnt ihr jetzt schon abschalten. Aber dafür habt ihr auch die Kapitelmarken. Ansonsten herzlich willkommen. Es ist mal wieder ein Stichspiel bei uns auf den Tisch gekommen. Und ein Stichspiel, wo ich sagen würde, wir werden demnächst die Top-Liste für dieses Jahr aufnehmen. Und da wird dieses Spiel ein großer Anwärter für das Stichspiel des Jahres sein. Ich sag's jetzt schon mal, weil es für mich ganz, ganz tolle Mechanismen vereint, die wir auch schon gegebenenfalls aus anderen Stichspielen kennen, die es aber so einzigartig macht, dass es noch kein Spiel gibt, das so ist wie dieses Spiel. Es geht um Uzuke.
Ja, und thematisch ist dieses Spiel eigentlich super, super lustig, finde ich.
Bitte?
Ja, ich finde das schon, also so ironisch lustig.
Okay, lustig ist das nicht, dass da Leute hingerichtet werden können.
Ja, was ist das denn für eine Art Meister? Also es ist so eine...
Ja, gut, Lord steht da drin.
Ja,
keine Ahnung.
Wir sind Schüler und das ist der Meister oder sind wir seine Bediensteten?
Nee, ich glaube, es geht schon darum, dass, es gibt zu wenig Informationen. Wir brauchen mehr Details.
Okay, jedenfalls ist halt der Gag, wenn wir zu gut sind, werden wir gekillt.
Ja,
wenn wir
man
besser
könnte
sind
sagen,
als der Lord.
Genau, also erstmal vielleicht, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das herausfinden. Denn es geht darum, dass wir gegen den Lord spielen. Ja? Und der Lord ist ein fiktiver weiterer Spieler am Tisch. Wir kennen das von Robotrick, dass wir ein Stichspiel haben, wo eine Person am Tisch sitzt, die eigentlich nicht am Tisch sitzt, könnte man sagen. Das heißt, wir haben es zum Beispiel mit meinen Eltern gespielt, wir spielen zu viert, teilen aber 5 Kartenhände aus und die 5. Kartenhand wird in die Mitte offen hingelegt als offene Ressource und die repräsentiert den Lord. So, was wir am Anfang machen, ist anzusagen, wie viele Stiche wird denn wohl der Lord bekommen. Das machen wir aber verdeckt, sodass kein anderer weiß, wie viel wir wohl gesagt haben. Und wir dann ein normales Stichspiel spielen. Es gibt eine Trumpffarbe, die sich aber auch immer wieder ändert, denn die Hand des Lords legt die quasi fest. Mhm. Und wenn er einen Stich gewinnt, kommt er mit seiner Karte, die ganz rechts liegt, immer wieder hinaus und spielt quasi immer wieder Trumpf an. Und dann wird einfach die nächste Karte von rechts zur Trumpffarbe in der nächsten Runde. Und somit haben wir auch noch eine wechselnde Trumpffarbe. Auch das wieder super komplex. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn da herausfinden mit meiner Kartenhand alleine, wie viel der Lord möchte?
Das ist gar nicht so leicht.
Und das ist auch gar nicht so nötig, weil es geht ja viel mehr darum zu antizipieren, was wollen die anderen am Tisch denn eigentlich? Und das ist der Clou des Spiels. Es ist sehr beeinflussbar, wie viele Karten oder wie viele Stiche nachher der Lord bekommt. Aber die Frage ist, wer ist auf deiner Seite? Und es ist sehr interessant. Wir haben das Spiel jetzt, glaube ich, viermal habe ich es jetzt schon gespielt. Ich habe es beim Spieletreff auch nochmal mitgehabt.
Ich glaube, ich zweimal.
Genau, du zweimal mit meinen Eltern. Und das ist so ein Ding. Es ist interessant, wie ähnlich die jedes Mal sind, die angesagten Stiche. Ne? Dann, ja. Die unterscheiden sich meist in so 1 bis 2 Maximum. Da ist niemand, der sagt, wir haben im Spiel zu viert 12 Stiche zu verteilen und im Spiel zu dritt 15. Da ist niemand, der sagt 5 und der andere sagt 8 oder 0 oder so, sondern es ist immer ähnlich beieinander, weil wir wissen ja seine Hand. Ja, und
unsere eigene.
Und unsere eigene. Aber wir wissen nicht, wer ist jetzt auf unserer Seite eigentlich. Es kann auch sein, dass alle die gleiche Anzahl an Stichen vorhergesagt haben. Dann ist das recht witzlos, aber es kann passieren. Jetzt kommt aber der Clou bei dem Spiel, was Simone eben sagte, mit der Eliminierung.
Genau, der Clou ist nämlich, wir können ja auch Stiche gewinnen, ganz normal. Und problematisch wird das nur, wenn wir am Ende der Runde mehr Stiche gewonnen haben, als der Lord gewonnen hat. Egal, ob wir das richtig angesagt haben oder nicht.
So
denn dann
aus.
Werden wir erstmal verwarnt beim ersten Mal.
Ja.
Beim zweiten
dann
Mal.
Haben wir den, es steht, glaube ich, in der Anleitung auch so drin, dann fühlt der Lord sich unwohl.
Ja.
Weil er will ja der Meister sein quasi.
Ja, genau. Du kannst ja nicht als der Bedienstete oder der Schüler besser sein plötzlich.
Nee, das geht
das
nicht.
Das geht nicht. Und wenn dir das nochmal passiert, dann...
Dann bist du raus.
Ist die Frage. Dann rollen Köpfe oder du wirst rausgeworfen. Das weiß man nicht so genau, was dann passiert.
Auf jeden Fall nimmst du ab dann nicht mehr am Spiel dran teil.
Das ist schon lustig.
Das ist noch nicht passiert. Und das ist auch bewusst eine Mechanik, die ich herausheben möchte, weil sie dem Spiel unterschwellig viel gibt. Das ist gar nicht so die Riesengefahr, dass das passiert.
Aber man hat schon ein bisschen Angst.
Aber es ist natürlich ein Element, was dafür sorgt, dass du gewisse Stiche nicht ansagst. Dass du nicht sagst, der Lord gewinnt nur 2 Stiche, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr als 2 Stiche bekommst, sehr hoch.
Aber wir haben noch beim letzten Mal, glaube ich, 2
Ja,
gesagt,
genau.
Ne?
Und der Clou ist nämlich bei dem Spiel, du musst quasi 2 Runden gewinnen, dann hast du gewonnen. Also wenn du richtig angesagt hast, bekommst du 2 Punkte. Wenn du der Nächste warst, der dran ist, der bekommt 1 Punkt. Das heißt, wird immer jede Runde auch was verteilt, was ich sehr schön finde. Und wenn man 3 Punkte hat, hat man sofort gewonnen. Es ist aber auch egal, ob du dann schon so einen Verwarntoken bekommen hast. Das heißt, im Laufe dieser Partien ist es völlig in Ordnung, auch mal mehr Stiche als der Lord zu bekommen. Du musst danach nur total aufpassen. Und es ist ein Element, was dafür sorgt, dass es nicht ganz hervorsagbar ist, was die anderen sagen. Weil man kann ja auch total das ignorieren und sagen, in dieser Runde, ich habe so eine gute Kartenhand, ich spiele das jetzt total runter. Dann kriegt der Lord halt nur seine 2 Stiche, aber die anderen haben vielleicht 5 gesagt. Und wenn ich mit 3 bin ich am höchsten, bin ich am nächsten dran. So.
Mhm. Ja,
und
ich sehe deine Logik.
Das Spiel ist unfassbar beeinflussbar. Du weißt ja, ich bin großer Fan von Robotrick. Wir haben ja persönlich zu zweit, also wir beide haben ja zusammen gar nicht so viele Partien von dem wunderbaren Spiel gespielt.
Du hast es mir nur einmal gezeigt.
Genau, ich habe das ja auf dem Spieletreff so viele Male gespielt, weil wir dann doch immer wieder zu dritt waren. Und jetzt haben wir Otsuka aber auch zu dritt beim Spieletreff gespielt. Das hat tatsächlich ähnlich gut geklappt wie zu viert. Es sind halt mehr Stiche im Rennen, aber
ja,
es hat genauso viel Spaß gemacht. So. Ich glaube, zu viert ist es ein bisschen besser noch, aber ich fand es zu dritt auch gut.
Sehr gut. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Wir haben es natürlich, wir haben es nur 2-mal gespielt und da kann ich jetzt noch nicht endgültig sagen, wie super ich das finden werde. Also ob es bei mir auch so weit oben sein wird. Aber ich fand es lustig. Hat mir gut gefallen.
Also wichtig ist das ja auch zu vergleichen mit Robotrick. Robotrick ist ja ein ähnliches Spielkonzept. Gut, insofern, dass eine offene Spielhand da liegt, um die man herumspielen muss. Robotrick geht ja alles darum herum, dass du maximal 3 Stiche gewinnen willst. Und es geht um so viele andere Sachen. Aber Robotrick hat den Nachteil, dass es deutlich glücksabhängiger ist als Uzuki. Ich finde Robotrick super und ich liebe das auch als Stichspiel und finde auch, es ist eines der besten Stichspiele, auch wenn es so viel Glückanteil hat. Wir hatten es ja im Podcast besprochen. Ich finde auch, dass Stichspiele auch einen gewissen Glücksanteil haben können. Du kannst ja bei Robotrick noch Karten weitergeben. Du bist jetzt nicht komplett ausgeliefert, aber es gibt Runden, da bist du einfach, die sind schlechter als andere. Sagen wir es so, wie es ist. Mhm. Und bei Uzuki ist es so, du hast so viele beeinflussbare Möglichkeiten, indem du zum Beispiel mögliche Karten, die noch Trumpf werden könnten, dem Lord herausziehst, indem du ans Spiel kommst und wenn du am Spiel bist und eine Karte ausspielt, dessen Farbe der Lord nicht hat, trumpft der nicht, sondern wirft die Karte links immer wieder ab. Auch damit kannst du total spielen, weil das Ganze ja gar nicht jetzt trumpfmäßig irgendwie bedient wird. Du kannst so viel Einfluss auf dieses Spiel nehmen, dass wir bisher keine Runde hatten, wo wir den Eindruck hatten, dass wir nicht die Kontrolle über dieses Spiel hatten. Ja, weil du ja auch einfach nur wissen musst, wie viel ist angesagt. Es ist trotzdem jedes Mal super knapp. Es kommt auf die letzten Stiche an und es ist immer so eine Spannung am Tisch. Am Anfang ist es so ein Herausfinden, wollen die anderen mehr Stiche haben oder eher nicht? Was können die denn gesagt haben? Und gegen Ende kommt es dann wirklich auf die Nuancen an. Forst der jetzt, dass der Lord 5 Stiche hat oder nur 4? Oder es bleibt spannend während der gesamten Partie bis zum Schluss und auch während einer Runde. Und das habe ich in einem Stichspiel bisher so in der Intensität selten gehabt. Und das finde ich herausragend. Ja,
das finde ich sehr cool. Also es klingt nochmal supi. Und ich bin gespannt.
Wir werden es definitiv weiterspielen. Meine Eltern haben mir auch das Go gegeben, dass wir es weiter mit ihnen spielen
dürfen.
Ja,
und ob ich das dann auch so unterschreiben kann, deine Riesenbegeisterung. Ja. Aber wie gesagt, ich fand's cool. Ich würde es nur echt gerne mal erleben, dass jemand gekillt wird.
Es war kurz davor, weil ich tatsächlich in der allerersten Runde schon zu viele angesagt hat, also zu viele bekommen hatte und ich den Rest der Partie dann darum herumspielen musste. Und das Interessante ist ja, dass die anderen ja auch versuchen, dich dann reinzureiten, weil du ja derjenige bist, der schon auf der Abschussliste steht, dass dann die anderen Mitspieler vielleicht versuchen, mir eher einen Stich zu geben als dem Lord noch, nur damit ich aus dem Spiel schon ausgeschieden bin.
Da hätte ich auch großen Spaß dran.
Das Spiel hat tolle Elemente, wenig Regeln und kommt wohl aus einem Brettspielcafé, glaube ich, aus Japan.
Lustigerweise sieht man das in der Anleitung sehr gut, denn ein Viertel der Anleitung ist eine riesige Werbung für dieses Brettspielcafé.
Das hatte ich auch noch nie. Das ist auch das einzige Spiel, was sie bisher rausgebracht haben, interessanterweise. Und auch von dem Designer Tsuchimochi, sei hier erwähnt, hat auch nur dieses Spiel gemacht, aber das Artwork von Saibepu, würde ich sagen, Legende im Bereich der Stichspiele geführt. Jedes Stichspiel, was wir hier vorgestellt haben, hat Saibepu illustriert. Uzuki für teuer Geld importiert aus Belgien tatsächlich. Es war nicht günstig, jeden Cent wert, bin ich ehrlich.
Ja, sehr gut. Ja.
Gut, dann würde ich sagen,
sind wir auch schon durch für heute.
Macht euch eine schöne Woche, wie gesagt. Schreibt uns gerne eine Nachricht, wenn ihr wollt. Ansonsten seid ihr bei allem herzlich eingeladen. Wie auch immer. Ja. ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine tolle Bewertung. Das würde uns auch freuen. Haben wir schon lange nicht gesagt.
Und liebe Kommentare.
Auf jeden Fall auch.
Ja, und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Spielen.
Genau.
Und bei der Woche. Logischerweise.
Gut, jetzt hören wir auf hier. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.